Sag mal, Linda, du warst im März in Nordostsyrien und hast da einiges erlebt.
Ja, das stimmt. Ich habe da zum Beispiel auch das Camp Al-Hol besucht. Also das Camp, in dem die Familienangehörigen der IS-Kämpfer bis heute leben. Also 2019 wurde der IS ja militärisch besiegt. Seither leben die meisten IS-Frauen und die IS-Kinder in diesem Camp. Aktuell noch über 40.000 Menschen und viele stecken immer noch mitten in dieser IS-Ideologie, erziehen ihre Kinder wie im Kalifat. Und wir sind auch so ein Stück durchs Camp gelaufen mit bewaffneten Wächtern. Und Jan, ich sag dir, es war richtig gruselig und gespenstisch.
Wow.
Ja, alle tragen da halt auch so Niqab, das heißt, man kann die Gesichter nicht sehen und erkennt auch nicht immer so direkt, was für eine Stimmung herrscht hier. Und es gibt auch ständig groß angelegte Fluchtversuche. Der IS, der ist also noch nicht weg, sondern ganz im Gegenteil. Und nur 2 Wochen bevor ich da war, wurde wieder mal eine Jesidin befreit. Also die wurde seit 10 Jahren, seit dem Genozid in Schengal, als Sklavin von IS-Anhängern gefangen gehalten. Und die ist bei langem nicht die einzigen. Es sind immer wieder JesidInnen aus dem Camp Al-Hol befreit, die als Sklavinnen gehalten worden. Das muss man sich mal vorstellen.
Wow, Sklavinnen im Jahre 2024. Unfassbar.
Disarm. Friedensgespräche.
Mit Linda Peikert und Jan van Aken. Ja, heute soll es also um den sogenannten Islamischen Staat, den IS, gehen und den Völkermord an den Jesidinnen in Schengal vor ziemlich genau 10 Jahren. Damals, am 3. August 2014, hat der IS die kurdische Region Schengal im Irak überfallen, in der vor allem Jesidinnen leben. Es war echt ein grauenhaftes Massaker. Bis heute sind noch jesidische Frauen in der Gewalt dieser dschihadistischen Terrortruppe. Und wir werfen heute einen Blick zurück, wollen aber auch über das Heute sprechen und über die Gefahr, ob oder dass der IS möglicherweise wieder erstarkt.
Außerdem fragen wir uns, warum sich die Bundesregierung bis heute weigert, die deutschen Staatsbürger unter den IS-Kämpfern zurückzuholen und hier vor Gericht zu stellen, dafür aber angefangen hat, Jesidinnen wieder abzuschieben. Unfassbar, trotz Völkermord, trotz der unsicheren Lage im Irak. Lasst uns erstmal zurückschauen. Seit dem 3. und 4. August 2014 hat sich das Leben vieler Jesidinnen schlagartig verändert. Das Hauptsiedlungsgebiet der Jesidinnen im Nordirak ist Schengal, auf Arabisch auch Sinjar. Der IS ist damals in Schengal eingefallen und hat bis zu 10.000 jesidische Männer umgebracht, 7.000 Frauen entführt und dann systematisch über Jahre vergewaltigt und versklavt. 400.000 JesidInnen mussten fliehen und dieses Massaker wurde 2023 endlich vom Deutschen Bundestag als Genozid anerkannt.
Berfin Hesil war damals als Journalistin selbst mit vor Ort und wir haben für diese Folge mit ihr gesprochen. Berfin ist selbst Jesidin und schon als junges Mädchen mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Hier ist sie dann Journalistin geworden, hat dann auch für verschiedene kurdische Sender in Europa gearbeitet und sich dann 2012 entschieden, am Aufbau der kurdischen Selbstverwaltung in Rojava mitzuarbeiten und hat dort auch einige Medienhäuser mit aufgebaut.
Berfin hat uns erzählt, dass es damals in Syrien natürlich überhaupt gar keine kurdischen JournalistInnen gab und sie ist dann dorthin, um eine neue Generation an JournalistInnen auszubilden. Sie war damals selbst schon eine gewisse Berühmtheit. Sie hat nämlich von Deutschland aus ein kurdisches Musikprogramm moderiert und deshalb wurde sie vor Ort auch sofort akzeptiert und ihr standen da sämtliche Türen offen.
Als ich nach Rojava gegangen bin, da war ich so, ja, sag mal so 30, 31 Jahre alt und ich wollte einfach was machen, wo es eine Bedeutung hatte. Ich wollte dabei sein, ganz nah, wo mein Volk in Rojava sich neu aufbaut. Ab 30, ab 31 hat mein Leben dann wirklich angefangen, wo eine große Bedeutung hatte.
Im Sommer 2014 kamen die Angriffe des IS näher. Anfang Juni hatte der IS die irakische Stadt Mossul erobert, die nur rund 100 Kilometer östlich von Schengal liegt. Und so sind die Terroristen des IS an Unmengen modernster Waffen von der irakischen Armee gekommen. Der IS schien unaufhaltbar auf dem Vormarsch. Berfin sagt, dass sie damals das sichere Gefühl hatte, es wird wieder etwas passieren. Alle 2 Wochen ist sie in das Grenzgebiet gefahren und hat Menschen in Schengal ihre Telefonnummer gegeben, damit die sich dann melden, wenn etwas passieren sollte.
Ja, und der Anruf kam dann tatsächlich am 3. August um 3 Uhr nachts.
Das ist so ein Reflex, glaube ich, wo du einfach nur aufstehst. Du bist ja sowieso schon angezogen. Und den Taxifahrer, der immer mit mir gearbeitet hat, eben angerufen, der Kameramann war. Also wir waren zusammen dort vor Ort, hab die Riemen aufgeweckt und eingepackt. Und der Taxi war da und wir sind losgefahren. Wir waren gegen 8 Uhr morgen in Rabia. Ja, ich habe direkt auf der Straße direkt Interview gemacht. Uns kamen auch viele flüchtende Jesiden und Jesidinnen entgegen. Und ich habe nur gefragt, was ist passiert. Und sie sagten, ja, ISIS ist gekommen und Peschmerga hat uns im Stich gelassen, hat uns verlassen.
Ja, und hier müssen wir mal einen kurzen Break machen und über die Peschmerga und weitere Gruppierungen und Parteien in der Region wie die SDF und die PKK reden. Da gibt es nämlich einige Akteure und man muss verstehen, wer die sind und was die wollen, um das Ganze verstehen zu können.
Ja, politisch ist das ja total unterschiedlich. Also im Nordirak gibt es eine sehr konservative kurdische Autonomieregion, schon seit 2003, als damals die Amis in den Irak einmarschiert sind. In Nordsyrien ist es eine sehr progressive demokratische Selbstverwaltung, die wir hier ja auch als Rojava kennen. Im konservativen Nordirak ist die größte Regierungspartei die KDP mit der Familie Barzani an der Spitze. Die regieren im Nordirak fast schon feudal. Barzani hat mal damit geprahlt, dass ihm 80% der nordirakischen Wirtschaft gehören würden.
Und das Schlimme ist, er hat recht damit. Also ja. Seine Partei hat sogar eine eigene Miliz und das sind die Peschmerga. Unvorstellbar, wenn man sich jetzt so überlegt, eine bewaffnete CDU oder SPD-Miliz. Aber in der kurdischen Autonomie ist es wirklich so, dass die nicht dem Staat gehören oder unterstellt sind, sondern den Parteien. Und das geht natürlich auf die Zeit zurück des Bürgerkriegs, in dem gegen Saddam Hussein gekämpft wurde. Und da sind die eben auch entstanden. Heutzutage ist die Korruption in irakisch-Kurdistan so ein offenes Geheimnis, die Arm-Reich-Schere riesig. Und trotzdem ist die Lage in der Autonomieregion, also Kurdistan, deutlich besser als im restlichen Irak, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Stimmt, du warst ja gerade da. Ich meine, sag mal, wie meinst du das? Also kurdische Autonomieregion im Nordirak ist noch besser als im restlichen Irak, trotz dieser ganzen Korruption, trotz der ganzen, ja, schon fast autokratischen, feudalen Regierungsweise?
Ja, total. Also ich würde schon so wahrnehmen und auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, aus Bagdad, aber auch aus der Autonomieregion, die würden das auch so sehen. Also ich glaube, da geht es zum einen einfach so um die Sicherheitslage allgemein. Mhm. Ich hatte schon auch das Gefühl, da habe ich jetzt aber keine Zahlen dazu, dass Presse- und Meinungsfreiheit schon noch mal ein bisschen mehr gegeben ist in der Autonomieregion, auch wenn es lange nicht den Standards entspricht, die man sich vielleicht wünschen würde. Mhm. Ja. Nee, zum Beispiel, als Beispiel die GIZ-Leute, ja, die für die GIZ arbeiten, die können sich in der Autonomieregion so ganz frei bewegen in Städten wie Erbil. Aber in Bagdad haben die so 3 oder 4 Orte, an die die gehen dürfen. Da sind dann 2 Restaurants, ein Supermarkt und der Rest ist wegen der Gefahrenlage nicht gestattet, dass sie da hingehen.
Stimmt. Ich weiß noch, als ich noch im Bundestag war, da war ich ja auch mal in Nordirak und dann wollte ich auch mal nach Bagdad und dann hieß es gleich, oh no way, Sicherheitslage viel zu fragil und da können wir sie gar nicht beschützen und so. Also ich war deswegen noch gar nicht in Bagdad aufgrund der Sicherheitslage. Mhm. Gut, also wir haben jetzt die kurdische Autonomie im Irak, die ist konservativ, die Milizen heißen Peschmerga. Und im Norden Syriens, da gibt es jetzt die progressive Selbstverwaltung, die gleich schon zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs entstanden ist, so 2012, und anfangs noch als Rojava bekannt wurde. Heute nennen die sich lieber demokratische Selbstverwaltung Nordostsyrien, weil sie eben nicht rein kurdisch ist und die Minderheiten da, wie christliche Armenier oder auch die Araber, die dort wohnen, nicht schon in einem kurdischen Namen ausgegrenzt werden sollen.
Genau, stimmt. Rojava ist kurdisch und bedeutet Westkurdistan. Und diese Einengung auf KurdInnen will die Selbstverwaltung dort vermeiden. Sie beziehen sich auf die Lehre von Abdullah Öcalan. Demokratie, Gleichheit der Geschlechter, Ökologie sind zentrale Elemente ihrer Politik. Dort in Syrien werden alle Positionen zum Beispiel paritätisch mit einem Mann und einer Frau besetzt.
Ja, und dort haben sie auch bewaffnete Gruppen aufgebaut, die sogenannten Volksverteidigungseinheiten. Die heißen Syrian Defense Forces, SDF. Und darin gibt es neben den kurdischen Milizen auch armenische und arabische Einheiten. Also, Jetzt haben wir es sortiert. Im Nordirak sind die Peschmerga konservativ, im Nordsyrien die SDF progressiv.
Wenn wer sich jetzt fragt, hey, aber ich habe doch YPG und YPG voll oft gehört, die gehören ja zu den SDF. Genau, das ist so die Gemengelage von YPG, YPG und anderen Gruppen. Ja. Wichtig für die Geschehnisse in Schengen ist dann auch noch die PKK, von der haben sicherlich auch schon die meisten von euch gehört. Also die Arbeiterpartei Kurdistans, die wurde Ende der 1970er Jahre in der Türkei gegründet, gilt mittlerweile in der EU als Terrororganisation und befindet sich noch immer in bewaffneten Auseinandersetzungen mit dem türkischen Staat. Oft operieren die von Standorten im Norden des Iraks, also in der Autonomieregion Kurdistan. Dort in den Bergen führen die bis heute Guerillakämpfe gegen das türkische Militär, wobei die Barzani-Regierung eher auf der Seite der Türkei steht.
Ja, echt kompliziert. Aber gut, wir haben das jetzt ein bisschen sortiert und jetzt lasst uns mal wieder zurück nach 2014 blicken. Ihr erinnert euch, arabischer Frühling, auch in Syrien begannen dann 2011 Proteste, die dann sehr schnell auch eskaliert sind. Der syrische Machthaber Assad ist geschwächt und da ergreifen dann die kurdischen Gruppen die Gunst der Stunde. Und 2012 wird in Kobane, im Norden des Syrien, die Revolution von Rojava ausgerufen, die demokratische Selbstverwaltung entsteht. Und dann kommt 2014, da steckt der Aufbau noch so richtig in den Kinderschuhen. Ich weiß nicht, wir waren im Januar 2014 dort, das war wirklich so der Beginn der Selbstverwaltung.
War so spannend, dass du da so früh schon dort warst.
Ja, war auch super.
Aber auch die Terroristen des Islamischen Staats nutzen den Zerfall des syrischen Staats für sich. Sie werden immer stärker und erobern immer größere Gebiete, sowohl im Irak als auch in Syrien. Und ich erinnere mich noch genau, wie wir damals hier in Deutschland vor dem Fernseher saßen und in den Nachrichten mit viel Sorge die immer größer werdende schwarze Fläche verfolgt haben. Schwarz, so haben die da meistens die Gebiete eingefärbt, die der IS erobert hat.
Ja, und im Juni 2014 erobern die Terroristen dann schon Mosul, oben im Nordirak. Und da sind ihnen echt unfassbar viele modernste Waffen in die Hände gefallen. Das sind alles Waffen, die hatten die Amis gerade dem irakischen Staat geschenkt sozusagen. Da sind die kampflos rangekommen. Die hatten ihren Panzer und alles mögliche. Ich glaube, so Kampfflugzeuge waren, da konnten sie natürlich nicht fliegen. So, und die normale irakische Armee hatte sich dann schon aus dem Schengal zurückgezogen und in der Region wuchs natürlich die Angst, dass der IS jetzt auch Schengal und die Jesidinnen überfallen könnte. Berfin erzählte uns, dass in dieser Situation Abdullah Öcalan aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat, dass jetzt alle kurdischen Milizen mal zusammenarbeiten sollten, um die Jesidinnen und auch die Armenierinnen, das sind Christen, in der Region zu schützen. Weil natürlich sind gerade die Jesidinnen und die Christen dort wegen des Glaubens besonders von diesen radikalen Islamisten bedroht.
Aber die konservativen Barzanis im Nordirak, die wollten das nicht. Sie versuchen eigentlich immer jede Art von kurdischer Zusammenarbeit zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Die Barzanis arbeiten ja eher mit der Türkei zusammen, weil sie davon wirtschaftlich profitieren. Es gab aber öffentlich Druck, Schengal zu schützen. Deshalb haben die Barzanis dann ihre Peschmergas dorthin geschickt und auch vor laufenden Kameras Waffen an die Menschen in Schengal verteilt. Die wurden ihnen offenbar aber kurz danach wieder abgenommen. Also es war nur so eine Art PR-Stunt.
Und dann kommt der 3. August 2014. Der IS fällt tatsächlich in Schengal ein. Die, die sich noch retten können, versuchen die Region zu verlassen. Doch innerhalb von kürzester Zeit hat der IS dann überall so Checkpoints eingerichtet und die Jesidinnen sitzen unbewaffnet in der Falle.
Ja, ich habe mein Interview mit einer jungen Jesidin geführt. Sie heißt Jihan Al-Humar. Und sie war 10 Jahre alt an diesem Tag, der ihr Leben für immer verändert hat.
Als der IS in Schengal eingedrungen ist, waren wir bei uns zu Hause. Um 3 Uhr morgens wurden wir von den lauten Bomben geweckt. Und dann hatten meine ganze Familie, haben wir uns bei unserem Bauernhof getroffen, um dann in die Berge zu fliehen. Als wir dann auf dem Weg waren Richtung Berge, war es für uns persönlich spät. Also es war zu spät für uns. Dann haben sie mich mit 30 Familienmitgliedern von mir gefangen genommen.
Boah, ey, das ist echt heftig.
Ja, es ist einfach nur grausam, was in dieser und den darauffolgenden Nächten passiert ist. Also es ist wirklich schwierig, das überhaupt irgendwie zu begreifen. Deshalb nochmal kurz zu Jihan und ihrer Familie. Sie wurden von den Terroristen nach Geschlechtern getrennt. Seither hat sie weder ihren Vater noch ihren Bruder gesehen, also seit 10 Jahren nicht mehr. Und 10 Monate lebte sie selbst in IS-Gefangenschaft.
In der Gefangenschaft zu sein, ist für viele Menschen unvorstellbar. Es ist grauenvoll. Es ist eine Zeit, wo man sich wünscht zu sterben, wo man sich wünscht, nicht mehr am Leben zu sein und damit man diese schlimmen Dinge nicht miterleben muss. Kleine Kinder wurden ohne Grund geschlagen, ältere Frauen wurden weggenommen und gesagt, dass man die umbringt, weil sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Junge Frauen haben sie vergewaltigt, missbraucht, traumatisiert, indem sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Kleine Jungs haben sie mitgenommen und als Kindersoldaten gebildet, um dann gegen die eigene Religionsgemeinschaft zu kämpfen und zu vernichten. Sowas in der Art wie Gehirnwäsche. Und man hat gesehen, wie andere ermordet wurden.
Da muss ich erstmal schlucken. Also dieser Tag, von dem Jihan berichtet hat, als sie von den Bomben geweckt wurde, das ist auch der Tag, an dem Berfin den Anruf bekommt und dann ganz schnell nach Shingal gefahren ist.
Von diesem Tag gibt es Bilder von Berfin, die um die Welt gegangen sind. Es kamen dann nämlich die Peschmerga in ihren Autos auf der Flucht vor dem IS. Also die bewaffnete Miliz ist vor dem IS weggelaufen, statt die unbewaffnete Zivilgesellschaft von Shingal zu schützen. Und Berfin hat ihnen dann vor laufender Kamera hinterhergeschrien, wie sie denn einfach abhauen und die ganzen Menschen alleine lassen könnten. Warum schützt ihr Shingal nicht?
Ja, jetzt, ich habe neulich, erst letzte Woche hatten wir so ein Treffen auch mit so kurdischen Aktivistinnen und dann erzählte ich, dass wir dieses Gespräch mit Berfin hatten und die wussten den Namen nicht so und dann sagte irgendwann, ah, ist das die, die damals in Shingal den Peschmerga hinterher geflucht hat und so. Also diese Bilder kannten die alle. Naja, Berfin war dann den ganzen Vormittag in Rabia, hat Interviews gemacht und dann kam schon um 11 Uhr der IS und kontrollierte die Stadt. Und dann kam aber zum Glück abends schon die SDF aus Rojava und hat sie dort rausgeholt. Ganz viele Menschen aus Shingal sind dann vor dem IS in die Berge geflohen. Dort kam ihnen dann als erstes die PKK und dann auch die SDF zu Hilfe. Aber das ist was ich finde für die Geschichtsschreibung ganz wichtig ist. Das ist wirklich die PKK, die hier ja immer noch als Terrororganisation gilt. Die haben da 10.000 Jesidinnen aus den Bergen gerettet. Die haben nämlich einen Rettungskorridor freigekämpft und gegen den IS auch gehalten. Und darüber konnten dann ganz, ganz viele Menschen über die Berge nach Syrien in Sicherheit fliehen. Das war alles noch am 3. und 4. August 2014.
Berfin hat dann beschrieben, wie dramatisch die Situation war. Im August sind da locker 50 Grad. Die Menschen mussten zu Fuß durch die Berge und hatten weder was zu essen noch was zu trinken. Viele Menschen wurden gerettet, aber viele auch nicht. Und der IS richtete ein Blutbad an, entführte viele junge Frauen, die sie zum Teil jahrelang als Sklavinnen hielten. Das Martyrium dieser Frauen ist einfach unvorstellbar und es gibt viele Geschichten, wie sie als Sexsklavinnen immer weiter verkauft wurden. Als Jesiden sind sie aus der Sicht des IS Untermenschen.
Ja, das ist eine jahrhundertealte Geschichte von Pogrom gegen die Jesiden, weil Jesiden sind kurdisch, aber haben ihre eigene Religion, wegen der sie ganz oft abgewertet werden. Weltweit gibt es ungefähr 1 Million Jesidinnen, davon leben rund 200.000 in Deutschland. Das ist tatsächlich deshalb die größte Gemeinde der Jesidinnen außerhalb des Iraks hier in Deutschland.
Ja, Berfin bezeichnet sich manchmal als Kurdin und mal auch als Jesidin und sie sagt, dass es im Norden Kurdistans, also im türkischen Teil, keine großen Probleme zwischen jesidischen und muslimischen Kurden gab und sie quasi so Haustür an Haustür gewohnt haben. Im irakischen Teil Kurdistans war das schon deutlich getrennter, da hatten sie jeweils eigene Dörfer. Berfin hat erzählt, dass es schon vor dem Angriff des IS Probleme mit den Peschmerga gegeben hat. JesidInnen haben erzählt, die Peschmerga wollten von ihnen nicht mal Wasser annehmen, weil, wie gesagt, alles Jesidische irgendwie haram sei. Da hätten sie sich dann schon gefragt, warum sollte der uns jetzt schützen, wenn er sagt, wir sind haram? Und am Ende haben sie es ja auch nicht gemacht.
Und Berfin ist dann noch für mehrere Wochen in Shingal geblieben und hat geholfen, wo es nur ging.
Ich kann sagen, ich wusste nicht mehr, dass ich Journalistin bin und Aufnahme machen soll oder Reportage. Man vergisst das. Weil du musst helfen. Es kommen tausenden Menschen, Kinder und Frauen und alte Leute, die sind durstig und hungrig. Und es war August und es war 50 bis 55 Grad Hitze, kein Wasser, wenig Essen. Und du musst erstmal das Essen verteilen. Ne? Also ich habe so viel abgenommen, ich glaube so wiegte noch 43 Kilo da. Ja, es war das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. Und ich hatte überhaupt keine Angst mehr gehabt. Ich glaube, ich habe das Angst dort verloren. Es war mir einfach scheißegal, ob ich am Leben bin oder gestorben oder sterben werde. Wenn es jetzt auch 10 Jahre her ist, ich kann mir immer noch nicht diese Bilder angucken oder diese Videos ansehen oder darüber so deutlich oder offen zu reden, es fällt mir immer schwer ein. Nach Schengen hatte ich ein Jahr lang Schlafstörungen gehabt. Aber die Menschen oder die Leute oder die Kurden haben immer gedacht, ach, was für eine starke Frau, immer noch. Die meinen, dass ich vielleicht so stark bin, aber das ist nicht so. Ich bin auch ein Mensch.
Im Januar 2023 hat der Deutsche Bundestag das IS-Massaker an den JesidInnen offiziell als Genozid anerkannt. Eine, die daran besonders Anteil hatte, ist Nadia Murad. Nadia ist in Schengal geboren, in der Stadt Kurjo, der größten jesidischen Siedlung in Schengal. Beim Angriff des IS wurden ihre 6 Brüder und ihre Mutter getötet. Sie wurde gefangen genommen und versklavt und hat Grauenhaftes erlebt. Ihr gelang dann aber später zum Glück die Flucht in ein jesidisches Flüchtlingslager in irakisch-Kurdistan. Schon bald war sie eine der wichtigsten Stimmen der JesidInnen. Im Dezember 2015 berichtete sie auch vor dem UN-Sicherheitsrat und wurde UN-Sonderbotschafterin. 2018 bekam sie den Friedensnobelpreis.
Nadia Murad kam mit einem Sonderprogramm für 1000 traumatisierte Frauen aus dem Nordirak nach Baden-Württemberg, wo sie bis heute lebt. Sie hat über all die Jahre dafür gekämpft, dass das Verbrechen an den Jesidinnen als Völkermord anerkannt wird und auch, dass die IS-Täter vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt werden.
Ja, was für eine Frau. Als Überlebende eines Völkermordes und der Versklavung diese Kraft aufzubringen und unermüdlich für die Rechte der Jesidinnen zu kämpfen, das finde ich wirklich beeindruckend. Und die IS-Terrorherrschaft konnte dann in den folgenden 2 Jahren, wenn wir jetzt wieder zurückspringen in den Nordirak, konnte in den folgenden 2 Jahren systematisch zurückgekämpft werden. Vor allem durch die SDF in Nordsyrien konnte am Ende auch die IS-Hochburg Raqqa wieder eingenommen werden, aber halt unter hohen Verlusten der SDF.
Oh ja, das waren echt harte Verluste. Ich war ja 2018 nochmal in Rojava und da haben wir auch den Friedhof in Kobane besucht. Da sind Tausende von Gräbern von jungen Menschen, die im Kampf gegen den IS gefallen sind. Das hat mich schon echt richtig bewegt. Die Kurdinnen und Kurden haben damals wirklich einen hohen Preis gezahlt. Aber am Ende war der IS besiegt und hatte kein Territorium mehr.
Ja, auf diesem Friedhof in Kobane, da war ich auch. Dann eben einige Jahre später als du. Und das fand ich auch furchtbar zu sehen, wie jung diese Menschen, diese Kurdinnen und Kurden waren, die gegen den IS gekämpft haben. Und da sind ja auch überall so, oder auf den meisten Grabsteinen auch noch so Bilder. Und dann gucken einen überall diese Bilder dieser jungen Menschen an.
Nee. Mich hat das echt fertig gemacht damals, weil du weißt es immer und dann hörst du auch, wie viele Tausende gefallen sind. Und es ist immer noch ein Unterschied, wenn du denn davor stehst und da kommen ja auch Angehörige und so. Und du denkst immer, ja, scheiß IS.
Ja. Und nicht nur in Kobane, solche ähnlichen Friedhöfe gibt es ja auch noch in sämtlichen anderen Städten im Norden Syriens, ne?
Ja, echt hart. Aber die haben es am Ende geschafft. Also Raqqa befreit und dann, ich glaube, die letzte Stadt war dann, weiß ich gar nicht, Hesseke oder welche war das?
Derisor.
Ja. Und dann war das gesamte Territorium des IS weg und das ist gut so.
Und viele IS-Kämpfer und ihre Familien wurden gefangen genommen. Auch eine Mammutaufgabe für die junge Selbstverwaltung in Nordsyrien. Bis heute sind noch tausende Kämpfer und zehntausende Angehörige in Gefangenschaft. Die Frauen, Kinder und Familienangehörigen wurden in Camps gebracht. Besonders bekannt ist das Camp Al-Hol. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Die IS-Kämpfer sitzen bis heute in Militärgefängnissen. Die Frage ist, was tun mit ihnen? Die demokratische Selbstverwaltung möchte rechtsstaatliche Verfahren, aber natürlich haben sie dafür auch überhaupt nicht die Kapazitäten. Ein Vorschlag aus Rojava war, so etwas wie so ein internationales Tribunal einzurichten.
Dahinter steht natürlich auch der Gedanke der internationalen Anerkennung. Das ist so, also seit ich Rojava kenne, ist es ein ganz zentrales Ziel, dass sie international auch als eigenständige Einheit anerkannt werden, also als eigenständige Subjekte, eine Anerkennung, die im Westen komplett abgelehnt wird. Völkerrechtlich ist es natürlich auch ein Problem. Also völkerrechtlich gehört das Gebiet immer noch zu Syrien, also zuständig dafür ist aus völkerrechtlicher Sicht immer noch Damaskus. Aber im Westen spielt natürlich auch eine Rolle bei dieser Ablehnung, dass die Selbstverwaltung in Nordostsyrien ein linkes Projekt ist, das sich auf Abdullah Öcalan beruft. Und Öcalan ist einer der Mitbegründer der PKK und die gilt hier als Terrorgruppe. Aus meiner Sicht ist das völlig falsch. Die PKK wurde ja schon vor über 20 Jahren in der EU verboten und das war damals aus meiner Sicht ein rein politisches Geschenk an die türkische Regierung. Denn jahrzehntelang hat die PKK hier in Europa immer nur friedlich protestiert. Und es ist echt schlimm, dass die bis heute noch als Terrororganisation behandelt wird. Das ist sie nämlich aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Ich weiß noch, als wir das erste Mal in Rojava waren, Anfang 2014, kamen wir zurück, waren dann im Auswärtigen Amt, um über humanitäre Hilfe für Rojava zu reden. Und da war die Antwort knallhart, einfach nur, die kriegen gar nichts. Die sind PKK. Und damit war klar, irgendwie niemand in Rojava kriegt auch nur irgendwie eine Tablette oder irgendwie irgendeine Art von medizinischer Hilfe von der Bundesregierung. Sauerei.
Das ist ja schon richtig, richtig heftig. Ich glaube aber, inzwischen hat sich das geändert, ne? Das Auswärtige Amt hat jetzt Rojava nicht mehr gesperrt als Einsatzgebiet, was ich auch richtig finde, weil gerade durch Embargos und die, geopolitische Lage, in der sich Rojava befindet, ist es ja aber für die auch so total schwierig, quasi umzingelt von Feinden weiterhin zu überleben, so, ne?
Ja. Das Absurde daran ist doch, weißt du, ich seit 40 Jahren höre ich hier in Deutschland immer, Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten, ansonsten nur Diktaturen und Autokraten und so. Denn entsteht da mal eine demokratische Selbstverwaltung, die ja wirklich irgendwie durch und durch demokratisch organisiert ist. Also sehr viel weiter noch gehen als hier. Also mit ihren Räten auf kommunaler Ebene und so. Das ist ja so eine Art Räterepublik. Da müsste doch so eine Bundesregierung sagen, wenn sie wirklich Interesse hätte an einer Demokratie im Nahen Osten, ey super, das ist mal ein Role Model, das unterstützen wir jetzt, aber nur weil, sind Kurdinnen und Kurden, Öcalan-Bilder hängen da überall, ist alles Terroristen, das ist total schlimm.
Ja, ich finde das auch sehr unverständlich und ich habe auch das Gefühl, dass es das halt in vielen Kreisen, so in linken Kreisen, ist ja Rojava schon sehr bekannt, aber auch in vielen anderen Gesellschaftsmilieus, Kreisen, wie auch immer, gar nicht bekannt ist, was auch total schade ist.
Ja, ja. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man da so schlecht hinkommt. Das ist ja jedes Mal ein Verbankspiel. Also ich habe das erste Mal, haben wir, glaube ich, 5 Tage in Erbil verbracht, bis wir es am Ende geschafft haben, dann damals noch über Mosul nach Rojava zu kommen, weil diese Blockade ist halt sehr effektiv. Und dann hast du eben entsprechend weniger Bilder und Geschichten und so weiter, die du hier erzählen kannst. Also die Frage, was tun mit den Gefangenen in Estland, das war halt ein richtig großes Problem für die demokratische Selbstverwaltung. 2009 haben die dann auch uns bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Wir haben dann ein juristisches Fachgespräch dazu organisiert. Also einige sehr renommierte Völkerrechtlerinnen aus Deutschland haben wir eingeladen, um einfach mal so intern zu diskutieren, was geht denn überhaupt juristisch und völkerrechtlich. War für mich super spannend. Ich meine, ich als Biologe habe da von Völkerrecht ja nur so Semi-Ahnung. Und im Ergebnis gab es eigentlich 3 Punkte. Erstens, diese Idee eines internationalen Tribunals in Nordsyrien, das ist eigentlich gar nicht machbar, weil eben völkerrechtlich ist die syrische Zentralregierung zuständig und die hat an einer solchen Aufwertung der demokratischen Selbstverwaltung kein Interesse. Zweitens, frühere Tribunale, wie zu Jugoslawien zum Beispiel, das kennen wir ja, da sind ja viele, viele Täter verurteilt worden, die kamen auf Beschluss des UN-Sicherheitsrats zustande und wegen der Vetomächte im Sicherheitsrat ist das überhaupt nicht realistisch. Das heißt, diese beiden Ideen kann man erstmal knicken. Aber am erfolgsversprechendsten galt so die Idee, ein internationales Tribunal in einem Drittstaat, also möglicherweise in einem Nachbarstaat, der dazu einnäht und dann kann sich auch, da brauchst du denn gar nicht die UN dazu oder den Sicherheitsrat, da können auch so ein paar Länder sich zusammentun und sagen, wir sponsern jetzt irgendwie so ein internationales Tribunal, wir stellen Expertise bereit, Geld und Raum und so, und da könnten dann die strafrechtlichen Verfolgungen stattfinden. Wir haben dann die Ergebnisse aus dem Fachgespräch, die ganze juristische Expertise auch den Freunden von der demokratischen Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt. Ja, und bis heute bemühen die sich halt um eine Lösung für das Problem. Bis jetzt gibt es da aber noch keinen Erfolg, soweit ich weiß.
Also dabei muss man ja auch immer bedenken, dass viele der IS-Täter gar keine Syrer sind. Also es gab ja zu den Hochzeiten des IS einen enormen Zulauf aus der ganzen Welt. Auch aus Deutschland kamen viele Täter des IS, die jetzt noch in Nordsyrien auf ihren Prozess warten.
Es ist einfach ein Skandal, dass die Bundesregierung sich bis heute weigert, die deutschen IS-Täter hier in Deutschland vor Gericht zu stellen. Ich meine, schon aus rechtsstaatlichen Überlegungen heraus, die Haftbedingungen in Nordsyrien sind richtig schlecht. Die haben überhaupt nicht die Ressourcen für eine Haft nach deutschen Standards, ist ja logisch. Die sitzen da zum Teil seit 2017 im Knast, ohne Aussicht auf ein faires Verfahren.
Aber die Bundesregierung stiehlt sich aus der Verantwortung, wahrscheinlich, weil sie Angst vor den Gerichtsverfahren haben, die dann wieder für die Propaganda und Rekrutierung genutzt werden könnten, also das IS. Und wir haben für diese Folge auch nochmal die aktuellen Zahlen beim Rojava Information Center abgefragt. Stand Juli 2024 wurde genau ein einziger deutscher männlicher IS-Kämpfer von der Bundesregierung zurückgeholt.
Einer von Hunderten oder Tausenden. Es ist echt hart.
In anderen europäischen Staaten sieht es aber genauso aus. Je einer nach Italien, Bosnien, Finnland und das war's. Dabei haben ja tausende Europäer mitgekämpft, ne?
Ja, ich finde, das muss eine ganz klare Forderung sein. Die Bundesregierung muss alle deutschen IS-Täter sofort zurückholen. Auch natürlich, um die demokratische Selbstverwaltung da zu entlasten. Die Gefangenen sind auch eine ständige Gefahr, weil es immer wieder Ausbruchversuche gibt in den Lagern. Linda, du warst doch im März in Al-Hol. Erzähl noch mal ein bisschen genauer, wie es da aussieht und was da so passiert.
Ja, ich meinte ja heute schon am Anfang der Folge, es war wahrscheinlich wirklich einer der gruseligsten Orte, an dem ich hier war. In dem Camp leben aktuell mehr als 40.000 BewohnerInnen aus 44 verschiedenen Nationen, die meisten davon aber aus dem Irak und Syrien, aber auch fast 7.000 Menschen aus sogenannten Drittstaaten. Da gehört dann auch Deutschland dazu. Ursprünglich war das ein ganz normales Geflüchtetencamp für Flüchtlinge aus dem Irak. Und heute kann man in dem Camp halt überhaupt nicht mehr unterscheiden, wer mit dem IS sympathisiert, zusammenarbeitet, wer nicht. Und die Campleitung hat selbst zu mir gesagt, die Kontrolle im Camp, die hat ganz klar der IS und nicht die Selbstverwaltung.
Ja, klar.
Ja, und gerade dieser Bereich der internationalen Frauen, der sei halt so der absolut gefährlichste. Ich durfte da nicht rein. Die Campleitung selber ist da auch noch nie drin gewesen. Da gehen quasi nur bewaffnete Wächter hin und schmeißen so das Essen rein, wenn ich es jetzt mal so überspitzt zeichne. Ja. Es gibt aber auch regelmäßige Razzien in diesem Bereich. Ansonsten so, dass da jemand einfach mal so durchläuft durch diesen Teil, das ist unmöglich. Ja. Und wenn die da ihre Razzien machen, dann holen die da vor allem auch die Söhne raus, so ab 12, 13, 14 dürfen die Jungs sich nicht mehr in diesem Bereich aufhalten. Da sind nämlich nur Frauen erlaubt. Und trotzdem gibt es eben sehr viele kleine Kinder, schwangere Frauen und regelmäßig Geburten. Ich habe so Zahlen zwischen 40 bis 60 Geburten pro Monat gehört. Also mehrere Quellen haben zu mir auch gesagt, dass die Frauen eben gegenseitig ihre Söhne vergewaltigen, um so Nachwuchs für das Kalifat zu zeugen. Und die Kinder würden dann von klein auf zu radikalen Kämpfern erzogen. Außerdem gibt es dann noch regelmäßig Ausbrüche. Also nur am Tag, bevor ich da war zum Beispiel, ist wieder eine Frau verschwunden. Da die meisten oder quasi alle schwarze Niqab tragen, also mit Gesichtsverschleier, ist es halt mehr oder weniger unmöglich, so eine Person, die verschwindet, wiederzufinden. Ja, die Campleitung meinte zu mir auch, sie wissen halt gar nicht, ob die jetzt abgehauen ist, ob die in einen anderen Teil des Camps gegangen ist, ob der was passiert ist. Man weiß es einfach nicht. Ja.
Wow.
Aber was bekannt ist, das sind die Geldflüsse aus dem türkisch besetzten Serdekanir nach Al-Hol für Gefängnisausbrüche.
Mal kurz, was du jetzt von Al-Hol erzählst. Ich arbeite ja in Hamburg auch bei der Kurdistan-Hilfe und da machen wir gerade auch ein Projekt, was heißt machen, wir unterstützen ein Projekt für Bildungsarbeit in Al-Hol. weil da, ne, haben wir eben auch diese Info, dass da sozusagen alle total im Kalifat erzogen werden. Und es ist schon ein großer Erfolg, wenn sie dabei eine gewisse Art von Schulbildung machen können und dabei dann auch mal Musik gespielt wird, was am Anfang natürlich vom IS insgesamt komplett abgelehnt wird. Also das ist dieses dschihadistische oder islamistische irgendwie keine Musik. Und sie versuchen halt so, die Kinder so ein bisschen mit anderen Ideen irgendwie in Kontakt zu bringen. Also dann Bildungsarbeit auf dem Niveau, um zu verhindern, dass sie komplette IS-Ideologen werden. Das macht die Kurdistan-Hilfe in Hamburg und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, spendet immer gern. Ich bin da tatsächlich der große Vorsitzende seit 2-3 Jahren, aber das heißt nicht viel. Die Hauptarbeit machen da andere Leute, das ist ein ganz tolles Projekt.
Ja, das hört sich echt super an, weil ich glaube, das ist auch genau das, was dort gebraucht wird, ne? Dass man den Kindern eine andere Perspektive nochmal gibt.
Ja.
Ja, es gibt nicht nur diese Camps, die IS-Kämpfer, die sind ja, wie gesagt, in diesen Militärgefängnissen. Und auch dort gibt es Gefängnisausbrüche. Also 2022 drangen IS-Anhänger, die als Schläferzellen in der Region noch leben, nicht eingesperrt sind, mit Auto- und Motorradbomben in das Al-Sina-Gefängnis in der Stadt Al-Hasakh. Die sind da eingedrungen, haben dann die Insassen bewaffnet und damit ist so ein groß angelegter Ausbruch gelungen. Und tagelang kam es zu Straßenkämpfen in Hasseke. Es sollen 121 Tote auf Seiten der nordsyrischen Sicherheitskräfte, GefängniswärterInnen und Zivilbevölkerung gegeben haben. Und außerdem seien nochmal 374 IS-Anhänger getötet worden. Inzwischen sind die in dem Al-Sina-Gefängnis umgezogen in einen sicheren Neubau. Und trotzdem ist es natürlich so eine Sache,
ja.
Es ist wie so eine tickende Zeitbombe, die explodieren oder implodieren kann.
Ja, diese Angriffe auf Al-Sina oder Al-Hol und andere Knäste, die werden auch so interpretiert, dass der IS sich wieder neu formieren könnte und wieder stärker werden könnte. Wir haben darüber mit einigen Leuten gesprochen, die sich da ziemlich gut auskennen und im Kern sagen die, dass sie im Moment so ein richtiges Wiedererstarken noch nicht sehen, aber das Risiko sehen.
Ja, ein Wiedererstarken ist ja auch ein bisschen so ein dehnbares Spektrum. Was ist jetzt Wiedererstarken, was noch nicht? Das ist ja so ein Prozess, ne? Und das Machtzentrum des IS, das hat sich jetzt aber nach Afghanistan und Pakistan verlagert. Es gibt aber offenbar auch einen engen Austausch von dort mit dem syrischen IS. Also gemeinsame strategische Planung, aber auch ein finanzieller Austausch.
Das Kernproblem ist natürlich, dass der IS eine Ideologie ist. Selbst wenn du sie militärisch besiegst, selbst wenn du ihr ganzes Territorium kontrollierst, dann ist natürlich die Ideologie immer noch da. Also die Idee von Israel, Hamas komplett zu besiegen, ist völlig irre, weil du kannst sie militärisch vielleicht sozusagen vertreiben und ihnen die Waffen wegnehmen, aber der Gedanke ist immer noch da. Aber heute ist natürlich die Ideologie bei Weitem nicht mehr so stark wie 2014, das muss man auch sagen. Also damals, 2014, haben auch viele Sunnitinnen im Norden Syriens und im Irak die Siege des IS als Befreiung wahrgenommen. So. Und dann haben sie aber nach einiger Zeit gesehen, okay, was ist das eigentlich für eine Organisation, dieser IS, was machen die mit uns? Und dann wurde hinterher auch der Sieg über den IS wiederum als Befreiung wahrgenommen. Also das ist so, sind zwar Sunniten, die fanden es erst gut, aber dann in der Form wie der IS, das macht dann doch nicht mehr. Also insofern ist die Unterstützung für diese Ideologie in der breiteren Bevölkerung wahrscheinlich längst nicht mehr so groß wie damals.
Ja, aber weißt du, Jan, was mir Sorgen bereitet, das ist ja die junge Generation. Also die während der Hochzeit des IS geboren wurden und ihre Kindheit und Jugend in den Camps verbringen. Diese Kinder schreien WärterInnen an, NGO-Mitarbeitende oder auch JournalistInnen und sie wollen halt das Kalifat zurück und kennen auch gar nichts wirklich anderes. Haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Super, dass es von der Kurdistan-Hilfe so Projekte da gibt, ne? Aber im Kern wachsen die ja wirklich wie in so einer Art Kalifat auf. Und die werden von klein auf mit dieser IS-Ideologie erzogen, könnte man jetzt mal so in Anführungsstrichen sagen.
Ja.
Ich habe da von ganz schlimmen Ritualen gehört, dass die eben von klein auf dazu gebracht werden, Tiere zu quälen und töten, mit Tierleichen sich einen Schlafplatz teilen müssen, na, so als Abhärtung.
Oh, wow.
Ja, und aus diesen armen Kindern werden dann eben potenziell vielleicht auch gefährliche Terroristen. Oder beziehungsweise das ist ja zumindest die Strategie ihrer Eltern, sie so zu erziehen. Mhm. Und hinzu kommt ja noch, dass die Türkei die Region Nordostsyrien regelmäßig angreift. Also 2022 im Herbst gab es türkische Drohnenangriffe, die getroffen haben, die uns alle vor dem IS beschützen, nämlich die SDF-Einheiten, wow, die das Camp bewachen. 9 Männer wurden getötet. Und da hätte locker ein großer Ausbruch gelingen können, wenn IS-Anhänger im Camp Al-Hol ein bisschen besser koordiniert gewesen wären in diesem Moment. Mhm. Und so ein großer Ausbruch, wenn es wirklich einen Sicherheitsleck rund um Al-Hol gibt, das könnte ja verheerende Auswirkungen für die ganze Region haben.
Ja, klar. Ja, dazu kommt, dass offenbar der IS ziemlich viel Geld in Sicherheit gebracht hat damals, auch über richtige Investitionen im Ausland, also in den Nachbarländern. Das geht offenbar von Autohäusern über Handyläden, sonst was. Also da gibt es einerseits viel Geld, das in Sicherheit ist, aber zweitens auch ständige Einnahmen. Das heißt, wenn die Kämpfer da wieder frei gekämpfen in Ausbrüchen und so weiter, dann ja, dann haben wir gleich sofort wieder einen starken IS leider.
Ja, und was sehr aktuell hier auch in Deutschland zu beobachten ist, radikale Dschihadisten, die teilweise auch gar kein Geheimnis aus ihrer Sympathie zum IS machen, sind voll auf Social Media aktiv und erreichen dort immer mehr junge Leute. Da gibt es dann so kurze Videos auf TikTok, in denen einer dieser Typen erklärt, was Haram ist und was nicht Haram ist. Aber mit dieser Art von Content werden halt Jugendliche angeworben und bei so mehr oder weniger harmlosen Was ist Haram spielen, bleibt es dann ja auch nicht.
Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du dieses Buch und den Podcast Leonora?
Mhm.
Das war eine 15-Jährige aus Sachsen-Anhalt, wirklich vom Dorf, die, ohne dass die Eltern das gemerkt haben, genau über das Internet rekrutiert, dann sind sie heimlich immer in die Moschee gegangen und plötzlich ist sie weg, dann ist sie als Drittfrau eines IS-Dschihadisten nach Syrien gegangen und konnte erst Jahre später da wieder rausgeholt werden. Also eigentlich unvorstellbar, wie so ein 15-jähriges deutsches Mädchen das machen kann. Also lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören oder das Buch zu lesen. Also ist was mir echt um die Haut gegangen ist. Und eben diese Rekrutierung übers Internet ganz gezielt junge, fragile Leute anzusprechen und zu rekrutieren.
Ja, ich habe auch nochmal in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen, dass dadurch, vor allen Dingen mit dem 7. Oktober, ist ja leider sowohl der Antisemitismus, aber auch der Rassismus gegen muslimisch gelesene Menschen in Deutschland einfach enorm angestiegen. Und ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass Jugendliche, die vielleicht muslimisch sind oder zumindest ein Interesse am Islam haben, auch jetzt gerade umso empfänglicher sind für solche Social-Media-Content, wenn es in der Gesellschaft ansonsten so eine feindliche Stimmung gegen muslimisch gelesene Menschen gibt, was ich äußerst gefährlich ansehe, ja.
Ja, klar. Ja, sehe ich auch als Gefahr.
Ja, nun bleibt noch die Frage, was heute eigentlich in Schengen los ist. Und ich wollte ja dieses Jahr dorthin fahren, aber es ist aktuell fast nicht möglich, dahin zu kommen. Also ich hätte da so ein spezielles Extra-Visum, vor allem noch als Pressevertreterin, von der irakischen Seite gebraucht. Und das hätte ich jetzt so schnell nicht bekommen. Deswegen ist es erstmal aufgeschoben. Allen voran hat aber auch die Türkei und haben die konservativen Barzanis im Nordirak ein großes Interesse daran zu verhindern, dass so eine demokratische Selbstverwaltung der JesidInnen in Schengen entsteht. So ein bisschen ähnlich in die Richtung wie Rojava.
Ja, Berfin erzählte uns, dass sie selbst jetzt gar nicht mehr nach Schengal darf, weil es für sie persönlich viel zu gefährlich ist. Sie hat ja damals, ne, haben wir ja am Anfang erzählt, diesen Rückzug der Peschmerga so öffentlich kritisiert und deswegen ist sie heute für die Barzanis eine Staatsfeindin. Also das ist echt ziemlich abgeriegelt, das Gebiet.
Ja, und man muss auch sagen, dass Schengal bis heute nur in Ansätzen wieder bewohnt ist. Ne? Von den ursprünglich 400.000 EinwohnerInnen sind erst 120.000 wieder zurückgekehrt. Viele leben immer noch in Flüchtlingslagern in Erbil oder Duhok, also im Nordirak, Autonomieregion Kurdistan.
Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden. Ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her. So, und klar, am Anfang der Schock und so, aber der IS ist dann endgültig besiegt, schon seit ein paar Jahren. Und über die Frage, warum das so ist, haben wir mit Maja Hess gesprochen von Medico Schweiz. Medico International hatten wir ja schon häufiger mal in diesem Podcast erwähnt und hatten auch Vertreterinnen hier mit dabei. Und von Medico gibt es auch eine Dependance in der Schweiz. Und Medico Schweiz, die hat Projekte in Schengal, die unterstützt da mobile Kliniken. Im Prinzip eine Ärztin, eine Pflegekraft, die 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Auto in die Berge fahren und dort die Menschen versorgen, die bis heute noch in Zelten oder in informellen Siedlungen leben und die sonst überhaupt gar keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hätten.
Und da waren wir natürlich erstmal überrascht, warum leben 10 Jahre später die Menschen immer noch auf dem Berg oder am Rande des Berges in informellen Siedlungen. Maja Hess war zuletzt im November in Schengen und sagt, dass viel mit dem Trauma aus dem Jahr 2014 zu tun hat. Viele wollen nicht in ihre Dörfer zurück, weil das sind ja diese Orte, in denen das Unfassbare, Schreckliche passiert ist. Außerdem sind die meisten Dörfer auch einfach komplett zerstört.
Ja, und auch die Lebensgrundlage wurde zerstört. Der IS hat damals zum Beispiel alle Olivenhaine abgebrannt, zerstört, manchmal sogar die Bäume komplett ausgerissen. Das ging den religiösen Fanatikern echt um die komplette Vernichtung einer Kultur.
Ja, deshalb bleiben viele Geflüchtete auch in den Lagern im Nordirak, also in Kurdistan. Dort sind sie versorgt, während es völlig unklar ist, wie sie sich in Schengen ernähren und ein Leben aufbauen könnten. Viele haben auch den Plan, nach Europa zu migrieren oder sind schon migriert.
Ja, und dann kommt natürlich die Sicherheitssituation, ne? Die regelmäßigen Angriffe durch die Türkei. Ich weiß noch, nach dem Genozid direkt haben die Jesidinnen versucht, eine eigene Miliz aufzubauen, auch mit Unterstützung der SDF und wohl auch durch die PKK. Und das war natürlich der türkischen Regierung und den Basanis ein totales Dorn im Auge. Und die haben dann mit türkischen Luftangriffen gezielt PKK-Kämpferinnen in Schengen getötet. Und außerdem gibt es natürlich immer noch die alten Konflikte mit den sunnitischen Nachbardörfern, von denen damals viele bei den Angriffen des IS mitgemacht haben. Also die Sicherheitssituation ist immer noch völlig unklar im Schengen und deswegen kommen halt viele nicht zurück. Also die Orte des Schreckens nicht wiedersehen wollen und die unklare Sicherheitslage und keine Lebensgrundlage.
Trotzdem werden jetzt wieder JesidInnen aus Deutschland abgeschoben zurück in den Irak, obwohl der Bundestag im Januar 2023 den Völkermord an den JesidInnen anerkannt hat. Obwohl im März letzten Jahres die Bundesregierung klipp und klar gesagt hat, ich zitiere, für jesidische Religionsangehörige aus dem Irak ist es ungeachtet veränderter Verhältnisse nicht zumutbar, in den früheren Verfolgerstaat zurückzukehren.
Ich finde das so ein Hammer. Ich meine, die sagen selbst, dass es nicht zumutbar ist, denn jetzt Menschen in das Land des Völkermordes abzuschieben, wo die Sicherheitslage in ihrer Heimat immer noch völlig prekär ist, wo die viele Täter noch frei rumlaufen, wo sie in ständiger Angst leben müssen. Hey, ich meine, das ist echt eine Bundesregierung, die hat überhaupt keine Hemmung mehr. Ich meine, Human Rights Watch, Pro-Asyl, Flüchtlingsräte und andere versuchen jetzt gerade Druck auf die Bundesregierung zu machen, dass die Abschiebungen aufhören müssen. Die Jesidinnen brauchen Schutz hier und fertig. Ich finde, da gibt es gar keine Diskussion.
Ich finde auch, dass das Trauma der Jesidinnen ist schon groß genug und sie brauchen jetzt einen Ort, wo sie das aufarbeiten können, was passiert ist und einfach haben Ruhe verdient haben.
Ja. Ja, absolut. Jalina, was nehmen wir mit von der heutigen Folge?
Ja, also ich fand es ja sehr interessant, dass es so diese Idee gab, dass man die Strafverfolgung der IS-Kämpfer in Drittländer auslagern könnte, um so überhaupt so, ne, so ein internationales Tribunal irgendwie möglich zu machen. Wobei ich mich da natürlich auch gleich frage, welcher Nachbarstaat wäre dafür etwa irgendwie geeignet? Schwierig. Ja. Klar. Aber die Idee fand ich spannend und interessant. Und ich finde, wir müssen auch nochmal mitnehmen, dass eben die deutschen IS-Kämpfer und die deutschen IS-Angehörigen unbedingt zurückgebracht werden sollten und halt hier auch verurteilt werden sollten.
Ja, und für mich war auch in den Vorgesprächen ganz spannend, also wie stark ist der IS heute und vor allem, dass es immer noch diese latente Gefahr ist, dass der IS wieder sehr viel stärker wird. Das ist ein Risiko, was die ganze Zeit da ist, gerade auch durch die hochorganisierten Gefängnisausbrüche, aber auch durch das Geld, was sie in Sicherheit gebracht haben. Also ich glaube, das mit dem IS ist noch lange nicht vorbei.
Ja, gerade das Geld, das in so Unternehmen gesteckt worden ist, wie jetzt Autohäuser, Handyläden und so weiter. Das finde ich einfach sehr beunruhigend, weil das Geld ist ja nicht nur angelegt, da kommt ja auch noch Geld rein.
Ja.
Ich nehme auch noch mit, dass es wahrscheinlich sehr lange dauern könnte, bis Schengal wirklich wieder zu einer Heimatstätte vieler JesidInnen werden kann und auch wieder die Grundlage für so eine Heimatstätte überhaupt bieten kann. Und dass es dafür vielleicht auch bisher einfach noch sehr wenig internationale Unterstützung gibt im Wiederaufbau.
Ja. Ja, mein letzter Punkt ist natürlich, diese Abschiebung von Jesidinnen müssen sofort aufhören. Ich meine, Völkermord, du schickst die Menschen nicht zurück an den Ort des Schreckens. Punkt.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Gut, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die sich in der Vorbereitung Zeit für uns genommen haben. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an Berfin Hesil, die Journalistin, die den IS-Überfall im August 2014 hautnah dokumentiert hat, an Jihan Al-Omar, die Überlebende des Genozids, und Maya Hess von Medico Schweiz. Danke für eure tolle Arbeit und danke für eure Zeit.
Ja, und wir freuen uns immer sehr über Feedback. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns doch gerne eine Mail an disarm@rosalux.org. Und nochmal, lasst gerne überall 5 Sterne, ein Abo, sonst wie da. Das hilft uns natürlich bei der Verbreitung. Linda findet ihr auf Insta als Linda Peikert in einem Wort. Und ich bin jetzt mal wieder neu bei Twitter unterwegs, aber auch bei Blue Sky. Bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort. Twitter bin ich Jan_Van Aken. Und wenn ihr eine Themenidee habt, wenn ihr Fragen habt, was ihr schon immer wissen wolltet zu Frieden, Abrüstung und Konfliktlösung, dann schreibt uns gern. Danke fürs Zuhören.